Schönen guten Morgen. Boah, was für ein Hall. Das liegt nicht daran, dass es hier so leer ist. Also auch ihr zu Hause, die ihr zuguckt, es ist nicht leer hier, auch wenn das manchmal so klingt. Und ihr seht ja auch nie die Leute, die hier sitzen. Es sind wirklich welche dabei. Wie viele draußen dabei sind, wissen wir immer nicht, wenn wir hier sitzen. Ich möchte euch an meiner Post teilhaben. Ich habe diese Woche Post gekriegt, eine Post, die man nicht so gerne kriegt. Da steht zum Beispiel drin, Ihnen wird vorgeworfen, am 3.6. um 10.37 Uhr, so und so weiter und so weiter, als Führer des PKW sowieso folgende Ordnungswidrigkeit nach § 24 StVG begangen zu haben. Sie beachteten mit einem Fahrzeug nicht das bestehende Verkehrsverbot, Zeichen 260. § 41, § 49 und nochmal 24 StVG. Also ganz viel aufgelistet, wo man erstmal denkt, was habe ich verbrochen? Was ist das für ein Verkehrszeichen 260? Wusste ich gar nicht, musste ich erstmal googeln, damit ich weiß, wogegen habe ich denn da eigentlich verstoßen. Also so ein Durchfahrtsverbot. Es gibt es ja an manchen Straßen, dass die verkehrsberuhigt oder was auch immer zu bestimmten Zeiten nicht befahrbar sind. Und ich wusste, diese Strecke, ja, da darf man nur 30 fahren, habe aber nicht darauf geachtet anscheinend, dass vorne irgendwas gestanden haben muss mit Durchfahrt nicht gestattet oder nur für BVG oder was auch immer. Ich habe also gegen eine Regel verstoßen und muss jetzt dafür blechen. Zum Glück ist es nur eine Ordnungswidrigkeit, es wird harmlos gehandhabt, solange ich mich dazu stelle. Wenn ich das nicht tun würde, wird es ernster werden. Was ist erlaubt im Straßenverkehr? Nicht immer durchblicken wir alles. Natürlich passt man auf und man weiß, wie schnell man wo fahren darf oder wo man überhaupt langfahren darf und dass man eine Einbahnstraße auch wirklich nur in eine Richtung fährt. Aber es kann eben auch mal passieren, dass gegen irgendeine Regel verstoßen wird. Gar nicht mal absichtlich. Für uns im Leben ist es ja ständig eine Frage, auch für uns im Gemeindeleben, was ist erlaubt? Welche Regeln muss ich halten? Woran muss ich mich halten und warum? Was geht nicht, überhaupt nicht? Was geht gerade noch so? Vielleicht geht das so manchen manchmal durch den Kopf. Und es ist ja auch in der Bibelstelle, um die es heute geht, oder in dem Kapitel aus dem Korintherbrief, eigentlich von sowas Ähnlichem die Rede. Wir sind mit der Bibelleserei im 10. Kapitel des Korintherbriefs angekommen, des 1. Korintherbriefs, es gibt ja noch einen 2. Und da geht es auch wieder um ein Problem mit Regeln. Was darf ich? Was darf ich als Gemeindeglied? Was dürfen wir auf keinen Fall? Was ist wie zu beachten? Und die Gemeinde in Korinth hatte offensichtlich ein Problem damit, was erlaubt ist und was nicht. Wir kennen das aus den anderen Kapiteln, die schon eine Weile dabei sind, haben das schon mitbekommen. Es geht immer wieder um solche Fragen des Miteinanders. Was geht, was dürfen wir auf keinen Fall, was muss auf jeden Fall eingehalten werden, was ist wichtig? Paulus hat es echt schwer mit dieser Gemeinde. Es gab viele, die eben alles richtig machen wollten, die wahrscheinlich so ähnlich wie er aus vom jüdischen Hintergrund kamen, die kannten die Gesetze, und die waren darauf bedacht, zur Ehre Gottes das auch einzuhalten. Und es waren sehr viele und sie wussten aber auch genau, wie schwierig das war, das einzuhalten. Und es gab die in der Gemeinde, die wussten, so wie Paulus es ja auch in dem Brief auch mit betont, es gibt eine Freiheit in Christus. Es ist alles nicht mehr genau so streng geregelt. Es gibt da eine bestimmte Freiheit, die ist aber so ein wenig greifbar und hat die Grenzen. Und wenn ja, wo sind sie? Paulus wollte das begreiflich machen, dass es diese Freiheit gibt, auch eine gewisse Gewissensfreiheit. Und hier in diesem Abschnitt, um den es geht, ich lese den jetzt erst einmal, zumindest die Verse, um die es mir geht, da geht es auch wieder um so eine Einhaltung von Regeln. Und Paulus kommt dann im Kapitel 10 bei Vers 23 zu den Versen, auf die ich mich heute Morgen konzentrieren würde, weil wenn wir alles durchgehen und auf jede Stelle und jeden Vers eingehen, sind wir heute Nachmittag fertig vielleicht. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt, und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, so esst nicht. Um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wir nehmen mal diese Verse bis hierhin. Es geht, wie man aus diesen Versen auch schon ein bisschen raushören kann, wieder um das Thema, was schon im Kapitel 8 mal auftauchte. Götzenopferfleisch, darf ich das eigentlich essen, wenn mich jemand einlädt und setzt mir irgendwas vor? Soll ich vielleicht vorher fragen, du, wo hast denn das her? Ist das vielleicht irgendeinem anderen Gott geopfert worden? Oder darf ich, so wie Paulus hier schreibt, einfach auch mit Danksagung das zu mir nehmen? Wir wissen, dass es in dieser Gemeinde nicht nur dieses Problem gab. Die haben auch ganz andere Freiheiten sich gegenseitig zugestanden. Und einige Male hat Paulus schon hier sagen müssen, ja, es gibt bestimmte Dinge, die müsst ihr gar nicht so eng sehen, aber es gibt auch Dinge, die gehen wirklich nicht. Man kann doch nicht Fleisch essen, mit dem ein Götze geehrt wurde. Man kann doch nicht Fleisch essen von einem Tier, das einem anderen Gott geopfert wurde. Ich hatte eben schon Bezug genommen auf Kapitel 8, da hat Paulus ja schon mal versucht zu erklären, es gibt eigentlich keine anderen Götter. Es gibt keine Götzen in dem Sinne. Es gibt keinen, der diese Macht hat. Es gibt nur einen Gott und den ehren wir. Und wenn dieses Fleisch einem anderen Gott oder Götzen geopfert worden ist, was schert's dich? Du kennst diesen Gott nicht, du ehrst ihn nicht. Für dich hat es keine Bedeutung. Und doch kann es ein Problem sein. Es gab die darin kein Problem gesehen haben. Und es gab die, die ein Problem damit hatten, dass die anderen kein Problem haben. Gewissenskonflikte. Und nicht um des eigenen Gewissens willen, sagt Paulus, sondern auch wegen der anderen, wegen Rücksichtnahme auf die anderen. Es ist wichtig, dass nicht alles gemacht werden muss, dass nicht alles erlaubt ist. Er hat ja hier gesagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. In den Versen am Anfang dieses Kapitels, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, gehe ich aber trotzdem mal drauf ein. Da hat Paulus so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das Volk Israel ein Beispiel ist. Schaut euch das Volk Israel an, sagt er sinngemäß, dann seht ihr an dem, was Gott mit ihnen getan hat, an dem, was sie getan haben und wie Gott reagiert hat, dann könnt ihr beispielhaft sehen, dass es eben nicht egal ist, was wir machen. Das Volk Israel hatte Tolles erlebt. Die sind einen Bund mit Gott eingegangen. Sie haben erlebt, wie er sie aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Andere sagen vielleicht, das war doch keine Gefangenschaft, die waren noch nicht angekettet. Ja, aber sie waren so unter Zwang, in Zwangsarbeit und völlig machtlos gegenüber die Herrschenden, dass es wirklich wie eine Gefangenschaft war. Sie hätten nicht gehen können, wohin sie wollten. Und Gott hat sie rausgeführt. Sie sind in der Wüste und sie wissen eigentlich, ist das tatsächlich eingetreten, was wir uns vorher nie vorstellen konnten. Und das Volk Gottes hatte einen Anführer, den Mose, der sozusagen als Mittler zwischen Gott und den Menschen fungierte und der ihnen ja auch gesagt hat, wir machen das, wir gehen raus, ich habe diesen Auftrag erhalten und er führt sie. Und als er dann mal für eine gewisse Zeit ihren Augen und Ohren entschwunden war, weil er auf einem Berg in Zwiesprache mit Gott war, da haben die angefangen, ihren Schmuck zu sammeln, haben angefangen, das einzuschmelzen und daraus einen Kalb gemacht. Dürfen wir uns also vorstellen, wie ein kleines Rind. Vielleicht war es sehr schick gemacht, vielleicht war das fein ausgearbeitet, vielleicht war es auch relativ grob. Es ist egal, sie haben diesen Schmuck genommen, sie haben es mit ihren Händen zu etwas anderem gemacht und haben dann gesagt, das ist unser Gott. Der hat uns aus Ägypten herausgeführt. Der hat uns aus der Sklaverei geholt. Es ist ein Gegenstand gewesen. Ein dieser Gegenstand kann diese Macht niemals gehabt haben und hat sie auch nicht dadurch, dass das Volk das auf einmal so sieht. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Paulus zählt in den Versen so ein paar Sachen auf. Guckt euch das mal an, was das Volk Israel gemacht hat und guckt euch auch an, wie Gott mit ihnen umgegangen ist. Und ihr merkt, das ist nicht alles egal. Es gibt schon ein paar Dinge, die wichtig sind, die im Reich Gottes zählen. Oder gibt es ein Ding, was über allem steht und alles regelt, wie auch immer? Wir sind heute sicherlich da ein bisschen schlauer. Wir würden vielleicht nicht anfangen, uns so einen Götzen zu bauen. Wir wissen auch, im Gegensatz zu den früheren Völkern, dass Vulkanausbrüche, Erdbeben, Sonnenfinsternisse, dass das physikalische Phänomene auf dieser Erde sind und dass da nicht ein bestimmtes göttliches Wesen hinsteht, der Gott der Sonne, der Gott des Windes oder sowas, sondern dass es physikalische Phänomene sind, die wir heute erklären, teilweise sogar vorausberechnen können, zumindest ein bisschen. Aber wir haben auch unsere Götzen, sage ich mal, oder unsere falschen Propheten oder Reden, Worte von anderen Menschen oder vielleicht auch Gegenstände manchmal oder bestimmte Haltungen im Leben, die uns so wichtig werden, dass wir das Reden Gottes da gar nicht mehr hören. Wir respektieren Ansichten von anderen Menschen, weil sie für uns respektvoll erscheinen, weil sie für uns gebildet sind und weil wir sagen, aha, die haben recht, die müssen es ja wissen. Und merken gar nicht, dass wir das Reden Gottes dabei gar nicht wahrnehmen, dass Gott vielleicht ganz was anderes sagt. Wir hören auf das, was Ärzte sagen, die haben es ja studiert, die haben mich untersucht, die haben tolle Methoden und können mir genau sagen, wo was schief liegt, und überhören vielleicht das Reden Gottes, der sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Das ist übrigens alttestamentliche Stelle zum Volk Israel gesagt. Ich bin der Herr, euer Arzt. Und neutestamentlich, durch die Wunden Jesu seid ihr geheilt. An wen wende ich mich da eher und stärker? Wir hören Zahlen von Klimaforschern, die sagen, dass in 20 Jahren der Meeresspiegel einen halben Meter höher ist. Und denken, ja, die haben das studiert, die haben Computerrechenmodelle. Vielleicht stimmen die Zahlen nicht, die ich jetzt gerade genannt habe, aber wir glauben denen, dass das so kommen wird. Aber wo glauben wir dem Wort Gottes? Wo ist die Prophetie für die nächsten Jahre aus dem Wort Gottes? Wer hat dafür seine Antennen offen? Manchmal geht es nur um die nächsten Tage oder Wochen, wo Gott sagen möchte, das möchte ich, dass es in deinem Leben geschieht. Und wir hören auf ganz andere Dinge und beschäftigen uns damit viel, viel mehr, als damit, was sagt denn eigentlich Gott? Wir fragen uns gegenseitig, was wir noch sagen dürfen, welche Formulierungen müssen wir meiden, dürfen wir noch benutzen, ohne irgendwo anzuecken, jemanden zu verletzen oder auszugrenzen. Das macht die ganze Gesellschaft, ihr bekommt das mit, dass man sich da immer wieder neu überlegt. Was hat man früher immer gesagt? Statt Schwerbehinderten hat man Krüppel gesagt. Das darf man natürlich auf keinen Fall mehr sagen. Und auch bei Schwerbehinderten wird jetzt überlegt, ob man das nicht doch nochmal anders formuliert, weil man Behinderte oder Schwerbehinderte, das klingt so ausgrenzend. Und wir kennen es aus der Gemeinde auch, dass man so sagt, mit Hölle und Sünde, wenn man dieses Wort erwähnt, damit können wir heute nicht arbeiten. Da schrecken wir die Leute ab, da ecken wir irgendwo an. Wir können uns sehr damit beschäftigen und immer darauf bedacht sein, das Richtige zu wählen, den richtigen Ausdruck, die richtige Haltung. Wie mache ich es hier richtig? Aber wir vergessen vielleicht dabei zu fragen, Gott, wie möchtest du das denn? Was ist dein Reden? Ich möchte da auch mal vielleicht die Frage in den Raum werfen, können wir überhaupt unseren Glauben normal leben, ohne anzuecken? Müssen wir nicht zu manchen Sachen auch stehen und das riskieren, dass wir anecken? Jesus ist ja auch nicht so ganz ohne Widerstand durch seinen Lebenswandel gekommen. Da gab es auch Leute, und zwar auch richtig geistliche Leute, die geistliche Elite, die Schriftgelehrten, die gesagt haben, das kannst du hier so nicht machen. Und er konnte. Und wie Paulus die Gemeinde damals fragte, so muss sich auch jede Generation heute immer wieder neu fragen, ob das die Generation, sag ich mal, meiner Großeltern ist, die das Dritte Reich erlebt haben, oder ob das die Generation meiner Eltern ist, die nach dem Krieg das erlebt haben, wie Deutschland auf die Beine kam und wie gestalten wir unsere Gesellschaft. Da muss jede Gemeinde sich auch immer wieder fragen, was ist jetzt wichtig, was ist dran, was ist richtig. Und ich kenne noch Zeiten auch aus meiner alten Heimatgemeinde, wo ich weiß, da, wenn ich da vor 30 Jahren bei einem Lied aufgestanden und die Hände gehoben hätte, dann hätte ich danach ein ernstes Gespräch mit unserem Pastor gehabt, weil der sich, oh, was ist da passiert? Es gibt auch innerhalb der Gemeinde manchmal Dinge, die einfach tabu sind, die da keiner sehen möchte, weil man denkt, das ist was Negatives. Aber Gott möchte uns manchmal voranbringen, und wenn wir sein Reden hören, merken wir, oft sind die anderen Regeln, die wir vielleicht aufgestellt haben oder die Gesellschaft uns auferlegt, nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass ich höre, was will Gott. In unserem Text heißt es ja dann, ich gehe noch mal dahin, zum Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erbaut, ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Ist das jetzt so der Maßstab? Könnte man jetzt sagen, wenn etwas erbaulich ist, dann ist es gut? wenn ich merke, dass es irgendwie nützlich ist, ist es gut. Jemand hat davon profitiert, dass ich das und das getan habe. Das kann trotzdem vollkommen gegen das Gesetz oder gegen irgendwelche staatliche Regelungen gewesen sein. Aber der andere hat ja davon profitiert. Ist es dann gut? Es ist, wie ihr merkt, und Paulus hat da auch seine Probleme mit, das dem der Gemeinde klarzumachen, nicht so ganz einfach. Man kann das nicht auf einen bestimmten Punkt und eine Antwort in einer Frage legen. Aber er kommt zu dem Punkt, dass er sagt, es geht nicht darum, was ihr ausdiskutiert, wie zu welchem Schluss ihr miteinander kommt, wer hat die beste Rede mit dem besten Argument, sondern es geht hier um eure Ausrichtung hier drin, die Blickrichtung, wo gucke ich hin, was ist mir wichtig. Es ist kein entspanntes Leben, wenn man immer nur versucht, nicht anzuecken, diese Regel nicht zu verletzen und den auch nicht zu enttäuschen. Das würde hier, wenn man jetzt mit dem Gewissen hier betrachtet, was Paulus hier geschrieben hat, auch dazu führen, dass dann immer wieder überlegen muss, ist jetzt hier ein Gemeindemitglied, was Anstoß nimmt, wenn ich jetzt dieses Fleisch esse oder nicht? Das ist kein entspanntes Leben. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt Leben haben in Fülle, in Genüge, Überfluss. Das ist es nicht, dieses ständige Gucken, ist das noch okay oder nicht? Was ist es denn? Ich finde, Paulus macht das hier ganz schön, indem er dann der Gemeinde sagt, was euer Problem ist, ist die falsche Blickrichtung. Er sagt, ihr habt eigentlich nicht das Richtige im Blick. Ein falsches Zentrum, falsche Ausrichtung. Es geht eher darum, was für ein Ziel habe ich im Auge? Und das ist in Vers 31 zusammengefasst, wo er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Da geht es dann nicht mehr um mich. Da geht es nicht mehr darum, ob ich irgendwen verletze, anstößig bin oder ob ich mich selber noch wohlfühle dabei. Da geht es auf einmal um ganz jemand anders. Es war letztes Jahr, Anfang des Jahres, vielleicht Februar oder März, da habe ich in einem Gottesdienst mal so einen Satz mitgenommen. Ich könnte euch nicht mehr sagen, wer gepredigt, doch vielleicht würde ich ihn rauskriegen, wer gepredigt hat. Es war jedenfalls nicht hier, es war in einer anderen Stadt, aber ich weiß nicht mehr, um welchen Text es ging. Ich weiß nicht, was das Hauptthema dieser Predigt war, aber ich weiß, dass ein Satz bei mir hängen geblieben ist, der richtig reingegangen ist, wo ich dachte, wow, das hat Gott dir jetzt gesagt. Das sollte eine Botschaft an dich sein. Da hat der Prediger mal gesagt, den Satz, ich glaube, der hatte vielleicht zwei oder dreimal auch kurz hintereinander noch erwähnt, es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Das steckt hier mit drin, in diesem, es geht nicht mehr darum, wo stehe ich und was dreht sich wie um mich und ist das im richtigen Abstand zu mir oder was wird mir gefährlich oder wo könnte ich anecken. Es geht nicht darum, wie wohl ich mich fühle oder wie gut ich ankomme, es geht um Jesus. Oder wie Paulus hier sagt, es geht um die Ehre Gottes. Das ist diese Haltung hier drin, was ich meinte. Also da ist eure Blickrichtung dann richtig, wenn ihr sagt, das ist die Ehre Gottes, die ich darin suche. Und wenn es wirklich so ist, dann ist das fast von alleine, würde ich sagen, wenn wir untereinander die Ehre Gottes suchen, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass es der Gemeinde dienlich ist. Das schont unsere Geschwister. Und es wirkt auf einmal anziehend nach außen. Jesus hat gesagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, euch tut's gut. Ihr geht anders miteinander um, weil ihr alle gemeinsam die Ehre Gottes sucht und da auch Respekt voreinander habt. Und die anderen werden aufmerksam. Die anderen werden davon angezogen. Die anderen merken, da ist was Besonderes. Die anderen merken, da kämpft ihr nicht nur jeder für sich und für seine Ansichten, sondern da geht es um ein höheres Ziel. Man könnte jetzt vieles dazu noch sagen, und das müsste eigentlich auch gesagt werden, wie komme ich denn dahin, dass alles in meinem Leben der Ehre Gottes dient? Wie kriege ich das hin? Kann ich das selber machen? Ist das irgendwie für mich machbar? Ich sage mal nein. Ich würde auch sagen, Bibel lesen, reingucken, was da über den Geist Gottes gesagt wird. Was Gott da über sich selbst auch sagt, wie er mit uns arbeiten will, das lässt uns dann auch ein bisschen entspannter werden. Wir können nicht nur, sondern wir müssen sogar eine ganze Menge ihm überlassen. Wir können das nicht selber in die Hand nehmen. Dann geht es wieder um mich. Dann versuche ich wieder irgendwas zu machen. Die Ehre Gottes im Blick zu haben, ist die Ausrichtung. Was dann passiert, das passiert durch ihn, durch sein Wirken. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 24, da sagt Gott uns zu: Getreu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Wenn wir diesen Ruf gehört haben, es geht nicht um dich, es geht um Jesus, und du sagst, jo, mache ich mit, dann ist das für dich die Zielrichtung, die du dir vorgenommen hast, und was daraus wird, das bewirkt er in dir. Du musst nur den Blick immer aufs Ziel gerichtet halten. Natürlich passiert es, dass man andere Wege mal geht, dass man sich um andere Dinge kümmert und abgelenkt ist und dann, ups, bin ich gar nicht mehr in diesem Fall hier im Bild oder bin ich auf dem falschen Weg. Aber Gott sagt mir, wo ich wieder zurückkomme. Der macht sich bemerkbar. Und er zeigt, wo er ist. Und pass mal auf, da wollten wir eigentlich hin. Und ich kann zurück und er führt mich weiter. Aber er ist eben auch der, der es tun wird. Er ist der, der mich begleitet. Der hat das Volk durch all diese Widerstände in der Wüste begleitet. Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Nehmt mal das Beispiel. Guckt euch mal an, wie er mit dem Volk Israel gegangen ist. Und es ist nicht so, dass sie nicht ins gelobte Land kamen. Das war ein mühsamer Weg. Er wird es tun. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Philipper 1, Vers 6 bestätigt es auch nochmal. Gott ist es, der das Vollbringen schafft. Gott ist es, der uns auf diesen Weg führt. Wir müssten aber, und das ist das, was Paulus hier in diesen Versen deutlich macht, nicht uns aufhalten an Einzeldiskussionen, sondern gucken, wie sind wir hier gepolt? Haben wir ein Ziel im Auge oder nicht? Ich kann vor einer Landkarte sitzen, mir ein Ziel angucken und sagen, das sieht lohnenswert aus, da will ich hin. Aber wenn ich mich nicht darum kümmere, in welche Richtung jetzt von hier aus wäre dieses Ziel und wenn ich nicht die ersten Schritte gehe, dann würde ich auch nie da ankommen. Ein Ziel sich angucken und schön finden reicht nicht. Wenn ich dann aber Gott sage, hier, ich mache mich auf den Weg, ich weiß zwar noch nicht, was alles passieren wird und wann ich da ankommen werde, aber ich mache mich auf den Weg, ich will das, ich will so leben, weil ich nicht in diesen Zwang stecken will, alles immer berücksichtigen zu müssen, sondern ich will, dass dein Geist mich führt und dass das geschieht, was dein Wille ist. Lass dich drauf ein. Hör auf zu diskutieren. Die Zeit ist reif für Leute, die wirklich sich von Gott lenken lassen, die nicht versuchen, durch Diskussionen und vielleicht Protestmärsche, andere versuchen es auch mit Gewalt, irgendwas in der Gesellschaft zu verändern, sondern fang an, indem du bei dir Gott anfangen lässt. Die Leute sucht Gott, die braucht er. Und dann werden aus Tälern Berge und umgekehrt. Dann wird Veränderung geschehen. Amen. Ich würde gern noch mit euch zusammen beten zum Abschluss. Und ja, einfach auch bitten, wenn ihr der Meinung seid, das ist so mein, das ist auch mein Wunsch, dann streckt euch innerlich danach aus. Ihr könnt auch gerne aufstehen, Hand heben, wie auch immer. Zeigt es Gott wirklich, ich möchte diesen Weg mit dir gehen. Dass wir es einfach, dass wir antworten und sagen, das ist meine Haltung jetzt dazu. Ich will das nicht ignorieren. Ich weiß, dass du eine andere Ausrichtung hast, vielleicht als ich, aber ich will deinen Weg gehen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Gutes im Sinn hast. Dass du Gutes im Sinn hast mit deinem Volk, dass du Gutes im Sinn hast mit der Gemeinde heute und dass du Gutes im Sinn hast mit jedem Einzelnen von uns. Und dass es dir nicht egal ist, wo wir stehen und wie gut wir mit unseren Problemen zurechtkommen. Ich danke dir, dass du dich danach sehnst, uns helfen und leiten zu dürfen. Und wir wollen uns jetzt danach ausstrecken, wir wollen sagen, Herr, wenn ich diesen Blickwinkel nicht richtig habe, dann hilf mir. Dass in meinem Herzen das drinsteckt, ich will Gott die Ehre geben und ich will, dass sein Wille geschieht. Wir strecken uns danach aus und bitten dich, Herr, lass das in uns wachsen und immer mehr auch Raum gewinnen, dass wir und auch die Menschen um uns herum sehen, was du veränderst und wie du wirkst. Amen.